In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 15. Juli 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Mögliche rassistische Strukturen in der Freiburger Polizei beleuchten. Polizei soll von Radio Dreieckland vor Gericht zur Auskunft gezwungen werden. Zwei Polizeikommissare waren Teil der Gruppe, die am 12. Juni eine halbe Stunde lang einen Antifaschisten mit lettischer Staatsangehörigkeit durch den Schlühlinger hetzten. Einer der beiden war ganz offensichtlich Hauptakteur der Hetzjagd. Mittlerweile räumt auch die Freiburger Polizei ein, dass dieser Hauptkommissar Ausländer rausschrie. Radio Dreieckland war das erste Medium, das herausfand, dass nicht nur ein, sondern zwei hochrangige Freiburger Polizisten Teil der Gruppe waren. Radio Dreieckland sieht weiterhin großen Aufklärungsbedarf. Warnschuss Hochwasserlage am Rhein. Der Wetterdienst sagt bis Donnerstag, 15. Juli, für die nächsten Tage intensive Niederschläge im Rhein-Einzugsgebiet voraus. Voraussichtlich wird der anhaltende Starkregen nur zu einem Hochwasser führen, wie es im Rhein statistisch gesehen etwa alle 10 Jahre zu erwarten ist. Der Rhein schickt damit aber einen Klimawarnschuss. Stationär um sich kreisende Tiefdruckgebiete werden durch das Erlahmen des Jetstreams in der oberen Atmosphäre aller Wahrscheinlichkeit nach zunehmen. Der Klimawandel führt somit zu einem Einigeln der Tiefdruckgebiete. Der gesamte Niederschlag kommt dann über eine Region runter. Das kann durchaus zu extremen Hochwasserfluten im Rhein führen. Klimaanpassungsmaßnahmen sind deshalb dringend erforderlich. Niklaus Geiler, Diplombiologe, Limnologe, im Gespräch mit Radio Dreieckland. Doch zunächst zu den Nachrichten. Verhütungsmittelgeschädigte verliert Prozess. Das ist eine Nachricht, die schon ein bisschen älter, dauert jedoch an. Am Freitag vor etwa einem Monat hat das Oberlandesgericht Karlsruhe die Klage der Arzneimittelgeschädigten Felicitas Rohrer gegen Bayer abgewiesen. Die 37 Jahre alte Frau forderte vom Leverkusener Multischadensersatz, weil sie nach der Einnahme des Verhütungsmittels Jasminelle eine beidseitige Lungenembolie mit akutem Atem- und Herzstillstand erlitten hatte. Obwohl diese Nebenwirkung des Medikaments seit langem bekannt ist, sprach das Gericht den Global Player frei. Das ist ein Skandalurteil. In den USA haben bisher schon 12.000 Leidensgenossinnen von Felicitas Rohrer Recht bekommen und insgesamt 2 Milliarden Dollar Schmerzensgeld von Bayer erhalten. Hierzulande aber kuscht die Justiz vor der Macht der Konzerne. Konsternierte Marius Stelzmann von der Koordination gegen Bayer gefahren. Das Mittel Jasminelle mit dem Wirkstoff Trosperinon gehört zu den Contraceptiva der vierten Generation, während es bei 9 bis 12 von 10.000 Frauen, welche dieses Pharmazeutika oder diejenigen der dritten Generation gebrauchen, zu Blutgerinnseln kommt, ist das bei nur 5 bis 7 von 10.000 derjenigen Frauen der Fall, die Pillen mit den älteren Wirkstoffen Levonorgestrel, Norestifteron und Norgestimat benutzen. Auf Anordnung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte müssen Bayer und andere Hersteller deshalb bereits seit 2009 vor dieser besonderen Gesundheitsgefährdung warnen. Frankreich ging noch einen Schritt weiter. Dort wies die Politik die Krankenkassen an, die Kosten für Verhütungsmittel der dritten und vierten Generation nicht länger zu erstatten. Ein solcher Schritt ist in Deutschland überfällig. So könnten jährlich bis zu 1700 Thrombosen verhindert werden, hält Stelzmann fest. So aber greift hierzulande noch über die Hälfte aller Frauen, die mit Hormonpräparaten verhüten, zu Pillen der dritten oder vierten Generation, was den Herstellern Riesenprofite einbringt. Im Geschäftsjahr 2020 machte Bayer mit dem Dosperinon-Präparaten Jazz, Jasmin und Jasminelle einen Umsatz von 670 Millionen Euro. Ich habe mehrere Interviews mit Felicitas Rohr geführt. Nachzuhören bei Radio Dreieckland.
Warum ist die verweigerte Auskunft durch die Freiburger Polizei zu den Polizeihauptkommissaren, die an der rassistischen Hetzjagd beteiligt waren, denn nicht nur politisch, sondern auch juristisch fragwürdig?
Ja, es gibt einen Auskunftsanspruch im Medienstaatsvertrag in diesem Fall, also für die Presse in den Pressegesetzen, aber für die Rundfunk, also für den Rundfunk, also für Radio Dreieckland im Medienstaatsvertrag. Und dieser Auskunftsanspruch sagt allgemein, dass alle Behörden den Rundfunkveranstaltern Auskünfte erteilen müssen. Und der kann zwar eingeschränkt werden, aber die Polizei hat hier eigentlich gar keine Einschränkungsgründe schon geltend gemacht und die sind auch eigentlich gar nicht ersichtlich. Also der Polizeibeamte soll ja auch, es geht jetzt ja auch gar nicht darum, irgendwie einen einzelnen Beschuldigten in einem Strafverfahren irgendwie an den Pranger zu stellen, sondern es geht darum, rassistische Strukturen in der Polizei oder mögliche rassistische Strukturen in der Freiburger Polizei zu beleuchten. Und daran besteht natürlich ein erhebliches öffentliches Interesse. Und das ist genau die Aufgabe der Presse und des Rundfunks. Und deswegen gibt es diesen Auskunftsanspruch. Und der wird jetzt gerichtlich durchgesetzt.
Radio Dreieckland hat an die Polizei Fragen zu den Tätigkeitsbereichen der Polizeihauptkommissare gestellt. Würden durch eine Antwort nicht die Persönlichkeitsrechte der Polizisten verletzt werden?
Ja, wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, also bei der Anfrage ging es ja gar nicht darum, einzelne Polizisten auf den Namen zum Beispiel herauszufinden und diese dann irgendwie an den Pranger zu stellen, sondern es geht um Strukturen innerhalb der Polizei. Es geht um den Tätigkeitsbereich, es geht darum, welche Aufgaben die der beschuldigte Polizist übernommen hat. Und das muss man natürlich, und deswegen ist eigentlich dieser datenschutzrechtliche Aspekt, ne, also dass der Polizeibeamte natürlich erstmal ein Interesse daran hat, dass seine personenbezogenen Daten erstmal vertraulich bleiben, der ist schon gar nicht einschlägig. Aber selbst wenn irgendwie jetzt möglich wäre, da mit diesen Informationen die Polizeibeamten zu identifizieren, selbst dann, denke ich, überwiegt hier ganz klar das öffentliche Interesse, da es sich ja letztendlich um einen Vorgang handelt, der wirklich so ein ungeheuerlicher Verdacht, ne? Also ein Polizeibeamter, der Träger des Gewaltmonopols, also das sind Leute, die mit Waffen herumlaufen, die sehr umfangreiche Überwachungsbefugnisse haben, auf sehr viele Daten zugreifen können. Wenn da der Verdacht im Raum steht, dass die rassistische Einstellungen haben, dann muss das natürlich lückenlos aufgeklärt werden. Das sagt ja sogar die Polizei selbst, aber sie verhält sich halt nicht so. Und hier geht es halt konkret darum, wie tief sitzt sozusagen das Polizeiproblem innerhalb der Freiburger Polizei. Wer wusste davon und wurde dagegen etwas unternommen? Und gab es möglicherweise Leute, die von den rassistischen Einstellungen wussten, aber weggeguckt haben. Und das ist ja eigentlich das Kernproblem, was wir auch in anderen Städten oder bundesweit auch beobachten. Wenn man sieht, dass rassistische Äußerungen in Polizeichats immer wieder bekannt werden. Also diese sogenannten Einzelfälle, die summieren sich und dieses Polizeiproblem muss halt restlos aufgeklärt werden.
Wie sieht denn die Rechtsprechung so aus bei Klagen durch Presseorgane gegen verweigerte Auskünfte durch Behörden?
Also im Grundsatz hat man einen sehr weitgehenden Auskunftsanspruch und es gab jetzt auch in der Vergangenheit einige sehr positive Entscheidungen. Also es ist inzwischen geklärt, dass das alles auch grundrechtlich gesichert ist. Das heißt, man kann sich hier auch auf die Pressefreiheit und auf die Rundfunkfreiheit berufen und es ist auch inzwischen, also seit einigen Jahren geklärt, dass man da im Eilverfahren auch Erfolg haben kann. Also im Eilverfahren bedeutet natürlich, dass die Hauptsache vorweggenommen wird. Also man hat dann halt die Auskunft, also es kommt dann nicht mehr zu einem langwierigen Prozess, sondern das Ganze wird dann halt in so einem Schnellverfahren durchgeführt. Aber das ist natürlich auch notwendig, denn die Presse muss halt oft auch über tagesaktuelle Themen berichten. Und das ist ja, liegt gerade hier auf der Hand. Also der Vorfall liegt ja wenige Wochen zurück. Und da ist es natürlich Aufgabe der Presse und des Rundfunks, jetzt aktuell darüber zu berichten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Ermittlungen gerade noch anhalten und die Frage im Raum steht, ob überhaupt neutral und unbefangen da ermittelt werden kann.
Heißt, du würdest sagen, es würde nicht reichen, erst nach Abschluss der Ermittlung oder eventuell auch erwirkt durch ein Hauptsacheverfahren vor Gericht die Fragen zu den Tätigkeitsbereichen der Polizeihauptkommissare klären zu lassen?
Nee, das würde ganz eindeutig verkennen, dass die Presse, der Rundfunk erstmal selbst darüber bestimmen kann, wann sie über ein Thema berichtet. Aber dann natürlich auch die Aufgabe hat, zu aktuellen Fragen tagesaktuell auch zu berichten. Und gerade wenn jetzt die Ermittlungen noch andauern und die Frage sich stellt, wer führt die Ermittlungen und sind die überhaupt bei der Polizei Freiburg richtig aufgehoben? Wenn man sich, also es geht ja hier zum Beispiel auch um die Frage, wusste der Polizeipräsident Bescheid? Wenn jetzt Polizeibeamte ermitteln, die letztendlich weisungsgebunden sind unter dem Polizeipräsidenten, dann und sich herausstellen sollte, dass der Polizeipräsident irgendwie ein naher Bekannter des Beschuldigten war und möglicherweise selbst irgendwie involviert war, weil er zum Beispiel von den rassistischen Einstellungen eines Polizeibeamten wusste, dann stellt sich natürlich die Frage, kann dieser Polizeibeamte noch neutral und unabhängig ermitteln? Das muss aktuell letztendlich beleuchtet werden.
Eine Einschätzung, wird sich das Freiburger Verwaltungsgericht der Bewertung der Eilbedürftigkeit anschließen und die Polizei dazu zwingen, Radio Dreieckland Auskunft zu geben?
Ja, wir sind zuversichtlich. Wir haben jetzt den Eilantrag gestellt. Die Polizei hat auch noch nicht reagiert. Und bisher hat sich ja die Polizei mehr oder weniger auf den, also sie haben es ja bisher gar nicht begründet, ihre Ablehnung. Ich bin gespannt. Also vielleicht merken sie jetzt auch, dass sie damit nicht durchkommen mit dieser Blockadehaltung und knicken ein. Oder sie kassieren halt eine einstweilige Anordnung.
Dann abschließend, auch wenn dazu schon einiges gesagt wurde, trotzdem noch eine Bewertung des Falls. Welche Bedeutung vielleicht auch über Freiburg hinaus hat das Ganze?
Ja, also ich hatte ja schon angedeutet, dass das sogenannte Polizeiproblem ist ja kein Freiburger Spezifikum, sondern das stellt sich natürlich bundesweit. Und wie gesagt, es gibt immer wieder sogenannte Einzelfälle und gerade dann ist es ja so wichtig, die Strukturen dahinter zu beleuchten. Also wer wusste davon, was wurde dagegen unternommen? Nur so wird man halt irgendwie Herr dieses Polizeiproblems und kann entsprechend Gegenmaßnahmen treffen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, der Innenminister scheint der Einzige zu sein, der noch die Auffassung vertritt, dass es keinen Rassismus in der Polizei gibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das ernsthaft selbst glaubt. Er behauptet es einfach. Aber inzwischen kann eigentlich niemand mehr bestreiten, dass die Polizei ein ernsthaftes Problem mit Rassismus in den eigenen Reihen hat. Und deswegen muss das halt bundesweit aufgeklärt werden. Und im lokalen Kontext müssen entsprechende Vorfälle natürlich zum Anlass genommen werden.
Das sagt der Berliner Rechtsanwalt David Werdermann aus der Kanzlei Thomas Rechtsanwälte. Er hat für Radio Dreieckland beim Freiburger Verwaltungsgericht einen Eilantrag eingereicht. Dieser soll die Polizei dazu zwingen, unter anderem Auskunft über den Tätigkeitsbereich des ausländerrausschreienden Polizeihauptkommissars, der an der rassistischen Hetzjagd im Stüdinger beteiligt war, zu geben. Zur Finanzierung des juristischen Vorgehens rufen wir auch zu Spenden an unseren Rechtshilfefonds auf. Mehr Infos dazu und auch zum Fall auf unserer Webseite www.rdl.de.
Wir haben ja jetzt momentan so eine richtige Regenzeit. Auf uns kommt ein Hochwasserkatastrophchen zu. Durch das ganze Regenwasser hier schwillt der Rhein entsprechend an. Was ist denn jetzt groß am Rhein?
Ja, am Rhein sieht es so aus, dass sich da die nächsten Tage vermutlich ein Hochwasser aufbaut. dauert, wenn man es alle 10 Jahre zu einmal gesehen. Das ist jetzt noch nicht die Katastrophe und Grund für große Aufregung. Aber wie wir geschrieben haben, Klimawarnschuss, weil das, was sich jetzt abspielt, noch in viel größerem Ausmaß abspielen könnte, wenn der Klimawandel so weitergeht. Es gibt 2 Möglichkeiten für ein Katastrophenhochwasser. Das ist einmal die sogenannte 5B-Wetterlage. Die 5B-Wetterlage ist eine Wetterlage, wenn sich ein Tiefdruckgebiet über der Adria vollsaugt mit Wasser und dann über die Alpen kommt und sich dann nördlich der Alpen gigantisch ausregnet. Das war 2002 und 2013 über dem Elbe- und Donau-Einzugsgebiet und hat dort zu Hochwässern geführt, wie man sie statistisch gesehen nur alle 300 bis 500 Jahre einmal zu erwarten hat. Und das ist schon gleich 2-mal passiert im Abstand von 11 Jahren. Dieses Hochwasser 2013 hatte sich auch auf das Oberrheingebiet erstreckt, weil über der Schweiz hat es auch ganz viel geregnet. Und das Hochwasser 2013 ist zum Glück für Köln nicht gefährlich geworden, weil nördlich von den Alpen kam nicht mehr viel Wasser dazu, sodass sich die Hochwasserwelle im Oberrhein dann relativ abgeflacht hat, bis sie in Köln angekommen ist. Aber für Köln wird es dann gefährlich, wenn es eben auch nördlich der Alpen hier im Rhein-Einzugsgebiet viel regnet und das ist auch eine Folge vom Klimawandel. Und das wird zumindest prognostiziert, dass es im Rahmen vom Klimawandel öfters zu solchen Wetterlagen kommt wie jetzt gerade. Und jetzt gerade haben wir eine Wetterlage, wo sich, das wird ja in jedem Wetterbericht im Moment ausführlich erzählt, wo sich ein Tiefdruckgebiet einigelt, weil es nicht mehr weiter nach Osten vorankommt. Und wenn sich ein Tiefdruckgebiet stationär um sich selbst dreht, heute Mittag kriegen wir die nächste Furie ab. Wenn sich so ein Tiefdruckgebiet um sich selbst dreht, kommt der ganze Regen über eine Region runter. Und das kann dann in so einem hohen Umfang passieren, dass dann tatsächlich zum Katastrophenhochwasser kommt. Also im Moment es sieht so aus, wir kommen relativ glimpflich davon mit dem 10-jährlichen Hochwasser. Aber so ein um sich selbst drehendes Tiefdruckgebiet kann natürlich noch viel mehr Wasser bringen als derzeit. Und dann wird es kritisch, weil zu wenig Hochwasserrückhalteräume am Rhein zur Verfügung stehen.
Was heißt denn das dann entsprechend konkret? Ich meine, wir haben auch schon lange darüber geredet, dass da eben entsprechend mehr Rückhaltebecken am Rhein gebaut werden sollten. Sollten ist gut, wird bis jetzt nicht gemacht. Sind denn solche Rückhaltebecken wenigstens in Planung? Das heißt, dass man jetzt hingeht und sagt zum Beispiel, wir machen die ein bisschen schneller als geplant? Oder ist es sozusagen dieser Warnschuss sozusagen ein Weckruf, der dann Planungen anstoßen könnte?
Also den Fachleuten in der Internationalen Rheinschutzkommission und in der sogenannten Flussgebietsgemeinschaft Rhein, das ist das Koordinationsgremium der deutschen Rheinanliegerländer, den Fachleuten ist es klar, dass man mehr Rückhalteraum braucht, aber die Realisierung dieser Hochwasserrückhalteräume stößt auf total viel Widerstand, total viel Schwierigkeiten. Und solche ganzen Schichten müssen ja immer als Planfeststellungsverfahren laufen. Und Planfeststellungsverfahren ist so ziemlich das Komplizierteste, was es gibt, sodass der Bau von diesen Hochwasserrückhalteräumen sozusagen unendlich langsam nur vorankommt. Und man auch die Zahl der Rückhalteräume, die Fläche, die Größe der Rückhalteräume, die eigentlich notwendig wäre, bei weitem nicht erreicht.
Diese Fläche ist ja zum Teil auch inzwischen überbaut, oder irre ich mich jetzt da? Das heißt, dass man immer mehr und mehr dieses im Grunde genommen ungenutzte Land, das eigentlich der Fluss für sich ab und an beansprucht, eben hier in Menschenhand genommen hat.
Das ist vollkommen richtig. Das Haupthindernis für die Ausweisung der eigentlich notwendigen Hochwasserrückhalteräume, die Landesanstalten für Umwelt in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben 1988 einen Plan vorgelegt, welche Flächen damals zum Hochwasserrückhalt zur Verfügung stehen. der Kardinalfehler war, dass man diese Flächen nicht gesichert hat und dass genau dann das eingetreten, was du gesagt hast. Man hat in diesen Räumen nicht nur Landwirtschaft, Forstwirtschaft betrieben, sondern auch Infrastrukturanlagen, Autobahnauffahrten, alles Mögliche gebaut bis zum Schäferhundetrainingsplatz. Und alle diese Nutzungen haben natürlich Bestandsschutz. Und diese Nutzung wieder aus der Welt zu schaffen, ist auch ein Ding, was unheimlich langsam geht. Und vermutlich wird es nur gelingen, wenn nicht nur so einen Warnschuss wie jetzt gibt, sondern wenn es wirklich wieder ein Katastrophenhochwasser gibt, weil leider ist so, dass die Menschheit immer erst durch Schaden klug wird.
Die Frage wäre natürlich dann die, was passiert, wenn wirklich was passiert? In Anführungszeichen, ist da ein AKW reingebaut worden, das dann geflutet wird? Fessenheim lässt irgendwie grüßen mit der Erdbebensicherheit und so weiter, wobei Fessenheim natürlich jetzt insofern nicht mehr der gefährlichste Punkt ist. Aber ist da irgendwas Gefährliches reingebaut worden, das so einen richtigen Knall gibt? Oder, naja gut, Autobahnauffahrten könnten ja auch überflutet werden.
Ja, es ist zum Beispiel so, dass bei diesem großen Hochwasser am südlichen Oberrhein 2013 eine französische Chemiefirma im Elsass vor der Überflutung stand, weil man da ziemlich viel Angst bekommen hat, was da passieren kann. Aber nicht nur diese Chemiefabrik im Elsass, sondern es sind weitere Anlagen, wo mit wassergefährdenden Stoffen umgeht. Und wenn diese wassergefährdenden Stoffe bei Hochwassern reingelangen, ist natürlich auch ein riesiges ökologisches Problem. Nicht nur ein Problem, dass Keller und sonst was vorläuft.
Das heißt, man muss ganz einfach aufpassen, sondern Vorsorge treffen und vor allen Dingen die Sache vorantreiben. Ihr habt ja da mehrere Vorschläge gemacht. Einer der Vorschläge heißt, dass die Städte Schwammstädte werden sollen. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen, Städte, die Schwammstädte werden?
Also der Name Schwamm deutet ja schon auf die Richtung hin. Schwamm kann sehr viel Wasser aufsaugen und abspeichern und wenn man es richtig macht, dann hinterher wieder langsam abzugeben. Und genau das ist im Moment so ein Hauptdiskussionspunkt in der sogenannten Siedlungswasserwirtschaft. Da geht es zum Beispiel darum, das fängt an bei Dachbegrünungen, wo auf Flachdächern oder auch sanft geneigten Dächern entsprechende Vegetation aufgebracht wird, die das Wasser auch aufsaugen kann, dann hinterher langsam abgibt. Geht bis dahin, dass Spielplätze, Parkplätze, Parkanlagen so gestaltet werden, dass die auch geflutet werden können durch Starkregenereignisse und dass dann diese Flächen dosiertes Wasser wieder hinterher abgeben. Was inzwischen gang und gäbe ist bei Neubauten, dass das Regenwasser von Dachflächen, Hofflächen, Parkplätzen nicht mehr direkt in die Kanalisation geht, sondern versickert wird direkt vor Ort. Gibt es inzwischen bei allen Neubauprojekten in Freiburg, kann man das, dass da Versickerungsmulden und Ähnliches gebaut wird. Das reicht aber bei weitem nicht aus, weil das eben nur beim Neubauten gemacht wird. Aber 99% ist ja Bestand, sodass man diesen Bestand auch sukzessive umbauen muss, um dem Ziel der Schwammstadt nahe zu kommen. Und das betrifft nicht nur die Städte und Gemeinden, sondern man muss auch das Wasserspeichervermögen in den landwirtschaftlichen Nutzflächen, in den Forstflächen verbessern, sodass ja, die ganze Landschaft sozusagen zum Schwamm wird und nicht nur die urbanen Regionen.
Ja, da möchte ich fast singen. Das heißt, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer denn dafür zuständig? Wenn ich also irgendwo ein Hochhaus habe, vor 50 Jahren gebaut, das ist natürlich kein Schwamm, aber es sollte umgebaut werden. Wer gibt da das Geld?
Also zu so einem Hochhaus müssten ja entsprechende Stellflächen ausgewiesen werden, sprich Parkplätze. Und diese Parkplätze könnten man zum Beispiel umfunktionieren, eben auch zu Hochwasserrückhalteräumen, kleinen Hochwasserrückhalteräumen. Und der Umbau, die Finanzierung des Umbaus ist natürlich eine Generationenaufgabe. Man muss halt immer gegenrechnen, was passiert, wenn man es nicht macht. Und der Milliardenschaden, den man hatte bei den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 im Elbe- und Donau-Einzugsgebiet, das ging ja in zweistellige Milliardenbeträge, genauso wie die Hochwasserwellen in den 90er Jahren am Rhein. Das wird aus den Versicherungen teilweise bezahlt, der Schaden, der damals eingetreten ist. Teilweise wird es bezahlt durch Zuschüsse von der öffentlichen Hand. Und eigentlich wäre es besser, wenn man diese Zuschüsse, die man dann bezahlt, vorher ausgibt in den Umbau der Kommunen zu Schwammstädten.
Wer beobachtet das Ganze? Das heißt, wer hat da ein Auge drauf? Wer verfolgt die ganze Linie? Da gibt es doch einen Hochrhein- bzw. eine Rheinkommission.
Das ist zum einen die Internationale Rheinschutzkommission, die in ihrem Aktionsprogramm Rhein 2040, das ist so der Zeithorizont, den man hat bis zu 2040, entsprechende Überlegungen anstellt. Das Problem bei der Internationalen Rheinschutzkommission ist auch, dass es ein Gleitzugprinzip funktioniert. Der langsamste bestimmt das Tempo und die Internationale Rheinschutzkommission kann nur Empfehlungen geben, aber keine Befehle, sodass man immer auf die Einsicht in den Mitgliedstaaten angewiesen ist. Dann gibt es die Fachvereinigung von den Leuten, die in der Siedlungswasserwirtschaft tätig sind. Das ist die Deutsche Vereinigung für Wasser, für Abwasser und Gewässerschutz und Abfall, DWA. Das sind 14.000 Menschen organisiert, vom Klärwerder bis zum Hochschulprofessor. Und die machen natürlich auch Vorschläge und Schulungen für die Kommunen, Kurse und Ähnliches. Aber wie gesagt, vermutlich den richtigen großen Drive wird es erst bekommen, wenn man hier im Rheineinzugsgebiet wirklich wieder einen auf die Nuss bekommt durch ein super großes Hochwasser.
Das wäre aber eher für die Leute, die einen auf die Nuss kriegen könnten. Ich stelle mir einfach vor, in der Schweiz, da wird zwar Wasser eingeleitet, aber die kriegen weniger auf die Nuss als zum Beispiel die Niederländer oder, wie du es schon gesagt hast, die Kölner. Wäre es da nicht besser, andere Kommissionen zu bilden, die ein bisschen stärker betroffen sind, um die Betroffenheit dann in Aktion umzusetzen?
Also die Niederlande üben in der Internationalen Rheinschutzkommission schon gehörigen Druck aus, weil hier die Suppe leer löffeln müssen, die Oberliga eintupfen. Es gibt auch entsprechende Vorgaben von der Europäischen Union, nämlich die sogenannte Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, die auch das alles, was ich eben gesagt habe, fordert, allerdings auch in einer nur soften Version. Die nationale Umsetzung bleibt den Mitgliedsländern überlassen und die kommen eben nur sehr, sehr langsam zu Pott. Die Bundesumweltministerin hat vor 2 Wochen den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie veröffentlicht. Diese nationale Wasserstrategie beinhaltet auch alle diese Punkte, die ich eben angesprochen habe. Aber jetzt kommt es darauf an, ob die nächste Bundesregierung entsprechend Personal und Geldmittel bereitstellt. Vor allem müssen das auch die Länder, weil Hochwasserschutz ist eine Länderangelegenheit. Also die müssen dann alle in einer konzertierten Aktion in der nächsten Legislaturperiode zu Potte kommen, um diese nationale Wasserstrategie umzusetzen.
Das heißt auf gut Deutsch gesagt, wir müssen auf eine kleine Katastrophe hoffen, dass Leute aufwachen und wir an der großen Katastrophe vorbeikommen.
Das ist das bittere Fazit, ja.
So, Niklaus Geiler vom AK Wasser des BBUs. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Es geht hier um die aktuelle Hochwasserlage im Rhein-Einzugsgebiet und da kommt etwas Wasser auf uns zu. Es könnte mehr Wasser werden, aber da müssen wir einfach mal schauen. Merci.
Ich danke auch. Ciao.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 15. Juli 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.